Radio 1.
Jetzt reisen wir in die Zukunft und zwar in das Jahr 2099. Wir sind auch in Berlin, doch die Stadt hat sich natürlich total verändert. Sie ist zur größten Metropole herangewachsen, eine übervölkerte Megastadt, in der Menschen leben, sehr, sehr viele Menschen leben. Und aber nicht nur Menschen, sondern es gibt auch, was gibt es alles? Na, was es dann in der Zukunft alles für so Figuren gibt, die KI und irgendwelche Bots und Androiden und so weiter. Also Cyberspace ist komplett ausgebaut und in der Realität ist ja jetzt auch schon, verdammt. Ich rede wie Angela Merkel, merke ich gerade. Dieses Internet, von dem jetzt alle reden. Also kurzum, Sie können sich vorstellen, es ist ein Szenario, das schon auch krass ist. Es ist dystopisch und in diesem Szenario lebt Sascha. Er ist Privatermittler, der einen zunächst lukrativ scheinenden Auftrag erhält. Metropolia gibt diesen Auftrag. Metropolia ist, werden wir gleich erfahren, was es ist, Berlin 2099. Metropolia ist auch der Titel des ersten Bandes des Comics. So, jetzt sind wir da. Des Comics, den der großartige Zeichner Ingo Römling gemeinsam mit dem französischen Comicautor Fred Duval geschaffen hat. Und darüber sprechen wir jetzt mit Ingo Römling. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Es ist so krass, ja. Also wenn man wirklich versucht, irgendwie so ein Szenario zusammenzufassen, du kannst es wahrscheinlich
viel. Ich habe schon gemerkt, es ist eine Menge Zeug, was wir da veranstalten.
Allerdings, da ist einiges los.
Hat es dich überfordert? So ein bisschen?
Ja, natürlich, es ist komplett überfordernd, ja. Weil es ja also es ist unsere Stadt, die auch wiedererkennbar ist, und es ist nicht mehr unsere Stadt, weil es ist einfach mal 70 Jahre später.
Uff, so. jetzt bin ich erleichtert, weil das ist eigentlich auch so genau der Effekt, den ich haben wollte. Also ja. Ich wollte Berlin jetzt nicht komplett verändern,
ja.
Und ich wollte, dass man es auch noch ein bisschen wiedererkennt, und das sage ich als Nicht-Berliner, also ich bin ja erst seit 8 Jahren hier, also ich bin so ein Zugewanderter, und ich würde mir also nicht anmaßen, jetzt diese Stadt zu erklären oder zu repräsentieren oder jetzt irgendwie endgültig abzubilden in so einer Geschichte, und das ist ja auch eine Science-Fiction-Geschichte.
Ja. Genau, wir sind in der Stadt, aber trotzdem in einer anderen Welt, wenn man so will.
Ja.
Vielleicht kannst du erst mal erzählen, bevor wir so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Duval, Fred Duval ist Franzose, du lebst in Berlin. Die Idee, überhaupt eine Science-Fiction-Geschichte in Berlin zu erzählen, wie kam das zustande?
Das kam über den Verlag. Das ist der französische Verlag Dargaud. Mhm. Und es ist für einen deutschen Zeichner, also auch für mich, eine Riesenehre, bei einem französischen Verlag wie Dargaud unter Vertrag zu kommen. Ich hatte vorher eine Serie, die hieß Die Chroniken des Universums. Die war nach 3 Bänden dann abgeschlossen. Und vor 3 Jahren hatte ich ein Treffen mit einem der Chefredakteure von Dargaud, und er hat mir ein neues Projekt angeboten, und das war eben, das hieß damals noch Arbeitstitel Berlin 99 und von dem Autoren Fred Duval, und ich kannte den Namen, aber ich war noch nicht so informiert, was der alles gemacht hatte bisher. Ja. Und er hat in Frankreich eigentlich schon einen ziemlich großen Namen. Und ich fand einfach die Idee umwerfend von ihm, weil er diese Zukunftsvision hatte, die so eine Mischung aus Hightech und Lowtech ist.
Ja.
Also wir tragen Implantate, wir sind optimiert, wir bewegen uns in einer teilweise virtuellen Realität. Wir sind umgeben von Androiden, von künstlicher Intelligenz. Wir gehen aber alle zu Fuß und fahren mit dem Fahrrad.
Ja, und das hat Gründe. Also man kann die Stadt, also das heißt, es ist ein Luxus, die Stadt verlassen zu können. Das heißt, es kann sich nicht jeder leisten. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, also was ist das für eine Welt? Was ist das für ein Berlin 2099? Also wie gesagt, Androiden und wie die sich da bewegen. Es ist, vielleicht beschreibst du mal, was ist das für eine Gesellschaft?
Also so richtig bis ins letzte Detail haben wir das jetzt auch noch nicht durchkonstruiert. Wir haben jetzt diese erste Geschichte. Wir haben Ideen für 3 Geschichten jetzt erstmal, soweit ich informiert bin. Das geht die ganze Zeit noch weiter, und auch ich arbeite im Moment am 2. Band und entwickle die Welt auch noch weiter. Der erste Band spielt jetzt gar nicht so sehr in dieser ganzen Stadt. Also man sieht auch ein bisschen was von der Stadt. Das spielt hauptsächlich in einem einzigen Gebäude, in einem fiktiven Gebäude. Das ist das Florian oder Florian. Mhm. das ist eine Hommage an Florian Schneider von Kraftwerk, weil Fred Duval ein riesen Kraftwerk-Fan ist. Und der hatte auch eben diese Vision, ich möchte einen Science-Fiction-Film machen, einen Comic, auch ein bisschen wie ein Film, der in Berlin spielt.
Ja.
Und da ich in Berlin wohne, sind die halt auf mich zugekommen und gesagt, wie wäre es denn vielleicht, wenn der Ingo das mal zeichnet.
Okay, aber wie geht das dann? Also es gibt Sascha, vielleicht kommen wir mal zur Geschichte. Sascha ist ein Privatermittler. Wer ist Sascha? Also er ist ja eine sehr eigene Figur, ein sehr eigener Charakter.
Ja.
Wie würdest du den beschreiben?
Sascha ist so eine Art Chamäleon. Also wir haben noch einige Pläne mit ihm. Wir erfahren erst mit der Zeit ein bisschen mehr über seinen Charakter. Er ist auf jeden Fall ein Einzelgänger, der keinen festen Wohnsitz in der Stadt hat. Er ist eigentlich, diese ganzen Geschichten sind auch so ein bisschen Crime Noir, also so ein bisschen Blade Runner und so. Aber er ist nicht dieser Typ des trinkenden und rauchenden, frustrierten Privatermittlers, der mit allen Wassern gewaschen ist, sondern es ist auch ein super durchtrainierter Mensch, der auch ganz viele Implantate eben hat und Sensoren und der halt je nach Auftrag, er wird halt beauftragt von diesem Konzern von Metropolia, Fälle zu lösen und je nach Auftrag sich auch in einen neuen Charakter begibt. Und das macht er mit Hilfe einer Droge. Aber das führt jetzt vielleicht so weit. Also mit dieser Droge kann man seine Persönlichkeit ändern. Und in jedem Band wird er eine andere Rolle einnehmen. Aber es wird immer Sascha Jäger bleiben.
Sascha Jäger heißt er und er bewegt sich durch dieses Berlin, beziehungsweise ist eben, es hat ja auch was, also so wie du arbeitest, beziehungsweise diese Geschichte hat ja auch was unfassbar Klaustrophobisches. Also es hat einerseits sind es diese Räume, die was Klaustrophobisches haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber ist ein Berlin, in dem es wuchert, in dem es grün ist, in dem es heiß ist. Und so eine ganz eigene Welt und so. Wir wollen jetzt natürlich nicht spoilern, was er da ermittelt. Es spielt ein verlorener Schuh, kriegt es dann plötzlich so eine Märchenanmutung, wie man denkt, ich habe sofort an Aschenputtel gedacht, er findet einen Schuh und er muss die Person dazu finden.
Ja, das ist auch eine von diesen 1000 Ideen, die da drin stecken, dass Kleidung, es wird sehr viel repariert werden in der Zukunft. Das wird alles so ein bisschen nachhaltiger, klingt alles ein bisschen so ein Ökotraum. Kleidung wird gechippt sein. Also wir werden kleine RFID-Chips in der Kleidung haben und die Kleidung wird verfolgbar sein. Und es gibt eine Killerin, die wird gejagt und sie verliert einen Schuh. Deswegen kriegt den Spitznamen Cinderella. Mhm. Und dieser Schuh kann dann halt nachverfolgt werden, wo der überall war.
Ja. Dieses Berlin oder diese Welt, die ihr da geschaffen habt oder die du geschaffen hast, ist, wie gesagt, es hat ja auch so was Marodes, etwas etwas Morbides auch, dieser Charakter dieses Hauses, dieser Plattenbau. Ja, ja. Es ist auch irgendwie so, man hat so eine Häuser vielleicht auch irgendwie schon gesehen. Das hat so was zwischen Brutalismus und 70er Jahre und irgendwie sowas Zerfallenes. Gibt es auch so Originalorte, die dich da inspiriert haben? Also ich meine jetzt, du hast die nicht nachgestaltet, sondern eine eigene Welt geschaffen.
Ja, also auch nicht direkt nachgestaltet, aber es gab tatsächlich einen Ort, es gab so einen kleinen Fernsehbeitrag, da habe ich den auch mal kurz gezeigt. Das ist ein Gebäude, das verlassen ist, beim Hohenschönhauser Tor gegenüber. Das war mal, glaube ich, so ein Tagungszentrum und das ist jetzt voll mit Graffiti und eingeschmissene Scheiben, komplett leer. Aber man sieht halt, das war einst ein futuristisches Ding. Das war so diese futuristische Bauweise wie in den 80er Jahren oder so. Komplett Beton. Und so eine Anmutung wollte ich halt zum Beispiel für dieses Gebäude auch, wo unsere Geschichte halt stattfindet, dass das halt uralt ist eigentlich, aber mal wirklich ein Pilotprojekt war. Weil das Gebäude, in dem das spielt, dieses Florian, wird halt von einer KI verwaltet. Mhm. Ja, und die hat halt ihre Kinderkrankheiten, weil das Ding halt schon seit 70 Jahren da steht und vor sich hin modert.
Ja, genau. Aber innerhalb dieses Gebäudes gehen wir zusammen mit Sascha natürlich auch in andere Szenarien, ne? Also es gibt wo er auch es gibt auch eine Liebesgeschichte, dann ist er plötzlich dank dieser Droge oder mit dieser Droge beamt er sich dann in eine, aber wir wollen nicht alles. Es ist wirklich die eine Welt, in der wieder andere Welten miterzählt werden. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie habt ihr gemeinsam gearbeitet, Fred Duval und du? Also er hatte die Geschichte geschrieben und du hast die quasi dann in eine Welt gebaut oder wie?
Ja, das war halt schon ein bisschen hin und her. Wir haben uns erst vor ein paar Wochen das erste Mal richtig getroffen, tatsächlich.
Ach so, ja, ja. Okay.
Wir hatten nur per Zoom-Call irgendwie dann mal Kontakt und ansonsten halt immer E-Mail. Er spricht ganz gut Englisch und ich spreche auch ganz gut Englisch. Mein Französisch ist nicht so gut. Verständigung war halt dann auch, also auf dem schriftlichen Wege einfach am besten. Wir haben uns aber wahnsinnig viel ausgetauscht. Also er hatte eben so eine Art Grundidee zu den Charakteren und eine Grundidee zu dieser Welt und zu der Handlung und hat aber auch ganz viel mir überlassen. Also wie gehen die Leute zum Beispiel online? Also wie wird das stattfinden? Werden wir noch Handys mit uns rumtragen oder irgendwelche Implantate vielleicht haben? Oder wie werden diese Fahrräder aussehen? Ich habe mir dann so ein Fahrraddesign überlegt. Und das ist auch so ein Hin und Her. Wenn ich halt dann irgendwie eine visuelle Idee habe und ihm die halt zuschicke, dann kriegt er vielleicht wieder Ideen für die Handlung. Und das war so ein bisschen Ping-Pong.
Genau. Ja. Was wir, glaube ich, noch erklären müssen, ist, also als wir vorhin gesagt haben, man muss sich es leisten können, die Stadt zu verlassen. Es ist ein Luxus. Schritte gehen ist eine Währung.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Also Schritte werden mit Sensoren gezählt werden. Also in unserer Geschichte, in diesem Gebäude, sind sämtliche Treppen und Wege mit so mit so Sensoren ausgestattet, mit denen die Schritte der Bewohner halt gezählt werden. Und diese Schritte, die man halt tut als Bewohner dieser Stadt, werden auf ein Konto eingezahlt. Das sind halt dann so Centbeträge vielleicht, die man halt auch wieder wie eine Zweitwährung, also den Euro gibt's noch, aber die eigentliche Währung, die halt im Umlauf ist, sind Meilen. Mhm. Also Entfernung, die man zurücklegen kann.
Und warum?
Man spart quasi darauf hin, Sascha spart darauf hin, dass er die Stadt verlassen kann und zu seiner großen Liebe, die halt in den USA wohnt, vielleicht eines Tages hinkommen kann.
Okay, also dieser Schrittzähler, den irgendwie heute irgendwie man per App irgendwie, ne, der bei der Krankenkasse als Währung dient oder keine Ahnung, ne, also ein Szenario weiterentwickelt.
Ja.
Okay, Ingo Römling ist bei uns. Er hat einen fantastischen Comic, also buchstäblich fantastisch, Science-Fiction-Geschichte gemacht, zusammen mit Fred Duval, einem französischen Comic-Künstler, beziehungsweise Comic-Autor in dem Fall. Das ist so eine Art, das ist ein Sci-Fi-Krimi, Zukunftsvision, Gesellschaftssatire eigentlich auch, so mit Noir-Elementen. Es gibt eine Love-Story. Metropolia, Berlin 2099 heißt diese Geschichte. Jetzt wollen wir aber so ein bisschen mal zurückschauen, wie du eigentlich geworden bist, Genau, wie hat es angefangen mit dir und der Comiczeichnerei?
Es hat eigentlich angefangen wie bei jedem anderen auch. Ich habe nur einfach nicht aufgehört. Also weil alle Kinder zeichnen ja. Also es ist einfach nicht wegzubekommen. Und ich habe den Stift nie zur Seite gelegt. Ich habe in dem Moment, wenn ich mir eine Figur ausgedacht oder halt auch abgemalt habe, ich habe als Kind natürlich auch sehr viel abgezeichnet. Und wenn die dann fertig war, dann war ich immer so einerseits total froh, hey toll, da ist es, meine Figur. Aber ich war auch ein bisschen traurig, weil die dann ja eingefroren, also in meiner Wahrnehmung war die so eingefroren in einem Moment und ich wollte ja, dass sie lebt. Also ich wollte, dass es weitergeht. Die soll jetzt ein Auto kriegen, die soll jetzt da reinsteigen und irgendwo hinfahren und Abenteuer erleben. Und das war wahrscheinlich, ohne es zu wissen, wahrscheinlich so ein bisschen die Idee, Comiczeichner zu werden.
Ah, okay. Und was war der erste Charakter, den du erschaffen hast, die erste Figur?
Das waren zwei. Das waren im Prinzip so Smileys, die Arme und Beine hatten. Und die habe ich Tipp und Tapp genannt. Das ist so super originell. Ja. Und da habe ich meinen ersten Comic veröffentlicht. Da war ich in der 5. Klasse, glaube ich. Und auf einem Schulfest, so kopiert und so. Und da haben die so so ein Geisterschloss gehabt. Da gab es so irgendwas mit einem Geisterschloss. Und die haben da so Gespenster gejagt. Ich habe da einfach alles eingebaut, was ich so als, wie alt ist man denn dann? So 12, 13, irgendwie, was man halt so cool findet. Ja, irgendwie.
Hast du die noch, diese alten? Was,
ich hab, glaube ich, noch ein Exemplar, tatsächlich, ja.
Okay. Hast du, ich meine, um so mit sowas anzufangen, also irgendwann, man liest ja auch, ne? Also man atmet ja dann vielleicht auch Comics ein von anderen und man ist inspiriert von alten Geschichten.
Ja,
was war das bei dir?
Oh, alles Mögliche. Naja, also lesen gelernt habe ich jetzt buchstäblich tatsächlich mit Asterix. Also mein Vater hat mich auf den Schoß genommen und ich habe mir die Bilder angeschaut und dann konnte ich halt irgendwann die Geräusche lesen und dann auch die Sprechblasen. Und es ging aber dann weiter. meine Eltern haben Comics so ein bisschen so behandelt, das war damals so. Ja. Ist zwar, das ist ganz nett, ja, das macht Spaß, aber nicht zu viel. Es ist so ein bisschen wie Süßigkeiten, ja. Weil wenn man zu viel Comics liest, dann wird man so ein bisschen dumm irgendwie und so. Also, und ich habe dann bei einem Schulkumpel das Schwermetall-Magazin in die Hand bekommen, was also so ein bisschen mehr für Erwachsene ist, also mit Erotik und viel Gewalt und aber hauptsächlich Science Fiction und mit umwerfendem Artwork. Mhm. Und das war, da hat es in meinem Kopf wahrscheinlich auch mal so einen, den zweiten Knall gegeben, wo ich dachte so, ich glaube, so will ich zeichnen können. Also das möchte ich, das will ich auch machen.
Ja.
So, ja.
Und du hast, also wir reden gleich weiter, was du noch so alles gemacht hast. Du hast auch Musik gemacht nebenbei immer.
Ja,
ne? Monozelle
ja.
ist, glaube ich, dein Künstlername.
Und das war mal so gedacht.
Das war mal so gedacht, dass als genau, Künstlername. Ja. Genau.
Ich habe, ja.
Genau, du hast in Frankfurt, glaube ich, Kammer hieß die Band oder so, die macht ja. so dark, also was war, so dunkle, harte Musik, nee, also, auch gar nicht hart.
Ein, ein Freund von uns hat es mal Rotweinmusik genannt, das finde ich ja. ganz treffend eigentlich, es ist immer so ein bisschen, es ist eigentlich nicht so richtig dark, ich habe das nie als dark empfunden, die beiden, schöne Grüße gehen raus an Max und Matze. Ich habe da ein paar Jahre gespielt und die kommen aus der schwarzen Szene, aus der Gothic-Szene.
Genau.
Und es ist eigentlich, das sind Elemente von Pop, von Folk, Rock, ja. Alles Mögliche. Es sind sehr besinnliche, sehr lustige Songs. Es sind halt auch mal ein paar traurige Lieder dabei. Ja.
Genau. Und dann hast du aber so viel zu tun, beziehungsweise bist auch nach Berlin gegangen, dass ja. die Musik so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.
Ja, du, leider.
Ja, genau. Du hast... seit 2014 bist du, oder du bist 2014 zum ersten deutschen autorisierten Disney-Zeichner geworden.
Ja.
Ist das richtig?
Ja, nicht ganz.
Nicht ganz?
Der erste deutsche Star Wars.
Star Wars, ja. aber bei Disney, oder?
Hm? Nee, bei Disney, ja, ja, schon. Disney. Aber es gab natürlich schon vorher gab deutsche Disney-Zeichner.
Aber Star Wars, das ist ja, ich meine, das ist ja dann irgendwie schon so ein Ritterschlag, oder? Jetzt für Star Wars.
Ja, total. Also das war, das ging auch erstaunlich schnell tatsächlich. Das lief auch damals über den Verlag Panini. Die haben die Lizenz bekommen für ein Star Wars Magazin, das europaweit laufen sollte. Und die haben gesagt, lass es uns doch mal mit Leuten aus unserer eigenen Riege. Also ich hatte schon mit Panini gearbeitet und die kannten mich halt. Und dann schicken wir mal den Ingo ins Rennen. Und die haben mich halt gefragt, hast du da Bock drauf, Star Wars zu zeichnen? Und ich halt, hallo, natürlich.
Nö.
Und dann musste ich mich halt bewerben tatsächlich bei ja. Lucasfilm mit einer Seite, die ich mir frei ausdenken durfte und dann mit drei Figuren, die ich halt zeichnen musste. Und das ging damals um Star Wars Rebels, das war eine neue TV-Serie, die da startete. Und dann war lange, lange Zeit, ich durfte nicht drüber reden, das war super geheim, alles und so. Und dann kam, nach 6 Monaten kam dann die Nachricht so, hey, bist an Bord und hier ist das erste Skript, es geht los, zack.
Ja, ja. Aber das ist eine Sache von mehreren, die du machst. Das machst du auch nach wie vor, oder?
Im Moment nicht. Also im Moment arbeite ich an keiner Star Wars Serie oder so. Ich habe im Moment 2 Serien parallel laufen. Das eine ist eben Metropolia und die andere Serie ist Malcolm Max, geschrieben
Ach, genau. ja.
von Peter Männigen. Die mache ich jetzt auch schon seit über 10 Jahren und das ist auch so ein bisschen so ein Love Child eigentlich von uns beiden. Es ist so ein bisschen auch pulpig, es ist so ein bisschen trashig, es ist ein Geisterjäger im viktorianischen London und das ist alles so ein bisschen, nimmt sich nicht so ernst, das ja. ist eigentlich ein bisschen witzig. Ja. Ja.
Wir können jetzt noch stundenlang reden, auch ja. über deine Technik. Also du benutzt, vielleicht kannst du das noch mal kurz schildern, wie du arbeitest, also digital,
ja.
aber auch zeichnest mit dem, also wie arbeitest du? Mit
also ich zeichne auf einem Tablet und das ist eigentlich heutzutage gar nicht mehr so ungewöhnlich, weil viele Kollegen und ja. Kolleginnen digital zeichnen, es spart Zeit. Einfach. Du sparst dir halt die Scannerei und da ich ja lange Star Wars gemacht habe, musstest du halt immer damit rechnen, dass Korrekturen kommen mhm. und das ist digital halt einfach viel einfacher und viel schneller zu bewerkstelligen und ich habe angefangen bei Star Wars halt auch diese ganzen Raumschiffe in 3D zu bauen, also so als 3D-Modelle
ja, genau. ja.
und damit konnte ich die halt, ich konnte die drehen und wenden und musste die nicht jedes Mal wieder von vorne, von null an per Hand zeichnen, sondern konnte ein Rendering benutzen, das ich halt per Hand überarbeite und das spart Zeit.
Das ist lustig, wir haben ja gerade auch mit Camera darüber gesprochen, ja. also digital beziehungsweise analog arbeiten noch im letzten Jahrhundert und jetzt so Anfang der Nullerjahre.
Ja.
Genau. Vielleicht noch ein letztes Stichwort KI. Also darüber haben wir ja. auch gesprochen. KI spielt auch bei Metropolia eine große Rolle.
Mhm.
es ist natürlich auch etwas, was uns in der Gegenwart schon sehr, sehr stark beeinflusst und gerade die schöpferischen, die kreativen Berufe sehr stark. Wie siehst du dahin in diese KI?
Also ich sehe es halt im, also KI, finde ich, verteufel das gar nicht. Ich finde es also eine unfassbar interessante Technologie, die unfassbare Sachen bewirken wird, da bin ich mir total sicher. So in dem kreativen und generativen Bereich sehe ich den Sinn. Tatsächlich wirklich nicht so, weil es ist doch so, dass wir letzten Endes so Kunstwerke oder halt auch, sei es ein Film, sei es Sachen aus der Popkultur, eigentlich nicht vom Endergebnis her betrachten, sondern uns interessiert ja auch das Making-of. Ja? Wir gucken ja gerne, wie ist denn Star Wars entstanden, davon lebt das Ganze ja zum Beispiel. Und bei einem KI-generierten Film eines Tages, das Making-of wird ja spannend. Dann
allerdings,
sitzt ja. Sitzt dann am Laptop und promptet. Und ich finde es ein Fehler einfach, also so ein kreatives Werk vom Ende her zu betrachten, so nach dem Motto, als wäre das ein Ergebnis, wo man hin muss und die ganze Arbeit bis dorthin muss vermieden werden. Das ist alles frohen und gilt zu vermeiden. Nein, das ist der Prozess, wo es eigentlich passiert, also wo die interessanten Sachen stattfinden. Also jetzt nicht nur für mich als Zeichner oder Künstler oder so, sondern halt auch für alle, die Kunst gut finden in irgendeiner Form.
Absolut. Ja. Und die Kreativität, genau, es ist einfach so wichtig, weil wir verkümmern doch, wenn wir nicht mehr kreativ sein können, wenn wir das alles der KI.
Ja, das ist eine fürchterliche Selbstverzwergung. Also,
ja, total.
Ich verstehe den Spaß an der ganzen Sache. Es macht auch Spaß. Ich habe schon an Midjourney gesessen und wir wollten ein tanzendes Krokodil irgendwie erzeugen. Wir haben es nicht so ganz geschafft, wie wir es haben wollten. Es macht Spaß. Man hat wirklich, aber es ist halt auch. Wie gesagt, es ergibt für mich in der Arbeit, in der Tätigkeit eigentlich keinen Sinn.
Ja.
Also ich sage dann halt auch immer, naja, wo bleibt denn dann der eigentliche Spaß? Also ich arbeite jetzt schon so lange in diesem Beruf und ich habe so einen Weg zurückgelegt. Und wenn ich jetzt ich habe ein Bild von meinem Neffen an der Wand hängen, da war er 5. Und da steckt so viel drin, irgendwie, was er wahrscheinlich noch gar nicht weiß. Er wusste noch gar nicht, wie man mit Farben umgeht. Und das macht jedes Kind, macht das völlig selbstverständlich. Aber man kann doch nicht sagen, nee, leg den Stift mal beiseite. Guck mal, hier ist Midjourney, ja, setz dich doch mal daran. Das wäre ja falsch. Also, und das ist eine fürchterliche Verkürzung von dem Potenzial, was in jedem von uns ja irgendwie steckt. Wow, das klingt jetzt große Rad gedreht hier.
Nein, aber ein wundervolles Schlusswort auch nochmal dafür. Und ansonsten, es gibt, was man noch erwähnen sollte, um nochmal zum Buch zurückzukommen. Am Donnerstag gibt es eine Veranstaltung im Modern Graphics.
Ja, genau.
Da wird das Buch vorgestellt, Buchpremiere in der Kastanienallee 79.
Ja, bei Modern Graphics.
Genau.
Da bin ich ab 17 Uhr, da wird ein bisschen signiert.
Genau.
Und danach, so ab 7:30 gibt es ein Gespräch mit Alex Jakubowski. Und dann seid ihr alle eingeladen, es kostet keinen Eintritt. Und das wird die große Buchpremiere von Metropolia.
Erschien im Splitter Verlag und zu haben für 18 Euro, um das nochmal zu sagen. Ingo Röhmling war bei uns. Vielen Dank für die Geschichte.
Dankeschön.
Und für dein Hiersein. Danke.